richtig tanzen. Diese vier scheppernden Akkorde hauen mich jedes Mal aufs Neue vom Hocker. Ich rutsche von meinem Hochsitz und mache mich auf zur Tanzfläche. Wurde aber auch Zeit, dass der DJ mal einen lichten Moment hat, und zwar nicht nur, weil ich endlich tanzen will. Die Luft zwischen meinem alten Kumpel Jochen und seiner Freundin Jessica ist heute noch dicker als sonst. Wenn man als Alleinstehender mit einem Pärchen ausgeht, dann kriegt man gern mal gratis dazu, die Arschkarte Deluxe als menschliche Pufferzone herhalten zu müssen. Grund genug also, sich den Weg durch die randständigen Tanzflächengaffer zu bahnen, und als Iggy Pop das erste Mal "I am the passenger" näselt, da fange ich an zu tanzen. Richtig zu tanzen. Nicht so einen bewegungsarmen Finanzbeamten-Shuffle mit herabhängenden Schultern und Mundwinkeln. Gibt ja Leute, die können auf einem Bierdeckel tanzen, ohne runterzufallen. Bei mir rotieren alle Körperteile. Okay, meine Ex-Freundin hat immer gesagt, es sehe nach Sackhüpfen aus, wenn ich tanze. Und vielleicht war es ja auch schon der Anfang vom Ende, als sie mich fragte, ob irgendwo in meiner Verwandtschaft ersten oder zweiten Grades ein Känguru zu finden sei. Ich bin wirklich nicht eitel, aber mein Sinn für Ironie hat Grenzen. Dummerweise kriege ich neuerdings immer schon während der ersten Nummer mittelschwere Atemprobleme. Tanznummer, wohlgemerkt, an alle anderen Nummernformen habe ich eh nur noch vage Erinnerungen. Trotz Luftknappheit gröle ich den Refrain natürlich mit. Einmal singen und dann 26 Mal la. Taufrisch ist hier heute Abend niemand, kein Wunder, ist ja auch eine Ü30-Party. Die allermeisten dürften, wie ich, die Ü30-Schwelle bereits im vergangenen Jahrtausend überschritten haben. Einige sehen sogar schwer danach aus, als hätten sie die Nachtwache in ihrem Altenheim entweder B- oder R-Stochen, um herkommen zu können. Immerhin springt dir kein kampfsaufendes Jungvolk rum. Und irgendwie ist es auch ganz tröstlich, sich selbst alle zwei Wochen im mild diffusen Licht der Scheinwerfer mal wieder unhinterfragt für Anfang 30 halten zu können, um sich dann jedoch am nächsten Morgen wie Ende 60 zu fühlen, wenn alle Wirbel knirschen und jedes einzelne Gelenk ein Epizentrum des Schmerzes ist. Iggy Pop hat ausgenäselt. 70, 80 erwartungsvolle Körper pendeln sacht im Scheinwerferlicht hin und her, begierig den nächsten Rhythmus aufzunehmen. Der DJ hat es nicht so mit den zügigen Überblendungen und leidet obendrein an temporärer Geschmacksverirrung. Beweis? Ein protziger Gitarrenriff begleitet von schmalst getränktem Gekrächze. Brian Adams, Summer of 69. Nix wie runter von der Tanzfläche, sonst kotzig. Es kommt schon vor, dass ich meinen Bewegungsdrang nicht in den Griff bekomme, aber ich lasse definitiv nicht zu, dass er die letzten Bastionen des guten Musikgeschmacks schleift. Eine Flut von Dauerwellen schwappt mir entgegen. Tanz der Topierten ist jetzt angesagt. Überhaupt stößt man auf einer Ü30-Party auf längst ausgestorben geglaubte Frisuren. Wenn nachher Born to be Wild läuft, dann wird sich die Fraktion der langhaarigen 50-Plusser von der Theke losreißen, um ihre anlässlich der ersten Mondlandung angelegten Matten auszuschütteln. Ich bahne meinen Rückweg an zwei Rauschebärten vorbei, die schon den ganzen Abend 2 Meter von den Lautsprecherboxen entfernt angeregt aufeinander einbrüllen. Als ich mich durchzwänge, höre ich den hellgrauen zum dunkelgrauen Rauschebart sagen: "Ach Quatsch, lies das 23. Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, dann weißt du, wie die ganze Kapitalismus-Scheiße angefangen hat." Ich erreiche unversehrt unseren Stehtisch. Neuerdings ziehe ich einen Platz etwas abseits der Tanzfläche vor, weil mir kürzlich ein 100-Kilo-Koloss das Bier aus der Hand geschlagen hat. Ganz unabsichtlich, der tanzte bloß einen halben Meter rechts von mir, als Rocky Horror-Chef Frankenfurter verkündete: "It's just a jump to the left." Die Großwetterlage zwischen Jochen und Jessica entspricht mittlerweile der Nordostsibiriens an einem finsteren Wintertag. Sie schaut nach links, Richtung Klo und Ausgang, er starrt nach rechts auf irgendeinen hübschen Hintern. Ich beziehe zähneknirschend meinen Posten als Beziehungsblauhelm. Erklimme den Hocker zwischen den beiden, umklammere mein Bier und suche eine neutrale Blickrichtung. lande ausgerechnet am Nachbartisch, wo ein untersetzter Glatzkopf und eine sehr aparte Blonde schon den ganzen Namen miteinander knutschen, wenn sie sich nicht gerade auf der Tanzfläche aneinander reiben. Widerlich ist diese Knutscherei. Müssen die nicht mal Luft holen zwischendurch? Ob da Neid bei mir im Spiel ist? Höchstens so zu 90%. Da hat man sich gerade dreiviertelwegs mit dem Alleinsein arrangiert und dann kommen diese beiden Turteltäubchen in ihrem oversexten siebten Frühling und führen einem vor, dass es doch noch irgendwie irgendwo irgendwas anderes gibt als Snooker und Rugby im Fernsehen und samstags zu den Kickers rauf auf die Waldau. Immerhin geht die aparte Blonde jetzt mal allein tanzen, von der würde ich mir allerdings mit Vergnügen einen Jump to the Left gefallen lassen. Aber warum guckt der Glatzkopf plötzlich so melancholisch? Soll er doch froh sein, dass er so ein Prachtweib abgekriegt hat, der Trottel, und das Beste draus machen. Kann doch nicht so schwer sein. Mein Blick schweift über die Tanzfläche. Wie immer haben die Frauen dort eine satte Vierfünftelmehrheit. Das muss irgendwo in der Bibel oder im Grundgesetz stehen. Die Frauen tanzen, die Männer stehen drumrum und glotzen. Einmal am Abend heißt es dann sogar Ladies Only, dann nämlich, wenn die Weather Girls Frauen jedweder Frisur dazu bringen, die Arme ohne Rücksicht auf die geschulterten Handtaschen gehen, Deckenscheinwerfer zu recken und inbrünstig It's Raining Man Hallelujah zu singen, woraufhin alle Männer beleidigt in ihre Biere starren. Nur ein einziges Mal kehrt sich das Geschlechterverhältnis um, und zwar bei No Woman, No Cry. Da ist Tanzen dann kurzfristig Männersache. Ich bleibe dann immer demonstrativ sitzen, nicht weil es mir an Selbstmitleid mangelt, keineswegs, sondern weil mich meine Ex dereinst belehrt hat, dass Bob Marley alles andere als eine Bauungsschlager für Beziehungsabstinenzler im Sinn hatte. Jetzt muss ich schon wieder woanders hingucken. Der dicke Glatzkopf ist der aparten Blonden auf die Tanzfläche gefolgt und vollführt mit ihr ausgerechnet in meinem Blickfeld eine Art Begattungstanz. Ja, es ist wahr, es geht mir nur so semi-super. Aber immerhin bin ich noch nicht mit dem Inventar verschmolzen wie manche Dauergäste hier. Die lehnen jeden Abend an ihren angestammten Tischen und bewegen sich nicht vom Fleck. Sie lehnen schon da, wenn der Laden aufmacht. Sie lehnen immer noch da, wenn das Saallicht wieder angeht. Ob die Putzfrauen morgens wohl einfach um die herumwischen oder tragen sie die Jungs zwischendurch zum Lüften nach draußen? Tot sind übrigens nicht. Sie geben regelmäßig kleine Lebenszeichen von sich. Der Typ mit dem Hardrock-Café-T-Shirt etwa wippt mit dem rechten Fuß entgegen dem Takt der Musik. Ein anderer, der mit dem Motorhead-Aufnäher auf der Jeansweste, zwei Tische weiter, lässt im 10-Minuten-Takt die Bierflasche von der linken in die rechte Hand wandern. Weil ich die Jungs vom Stammpersonal beobachtet habe, kriege ich jetzt nur noch die Endphase der Eskalation zwischen Jochen und Jessica mit. Und die hat es heute besonders in sich. Normalerweise ignorieren die beiden sich den ganzen Abend über beharrlich, um dann urplötzlich einen ausgewachsenen Eklat hinzulegen. Nicht hörbar, aber sehenswert. Immer so gegen 12:30. Wer keine Uhr dabei hat und auf die letzte U-Bahn will, der kann sich getrost an den beiden orientieren. Um 12:40 streckt Jessica dann die Hand aus, Jochen legt den Autoschlüssel hinein, sie dampft ab. Diesmal, und das ist wirklich neu, scheuert sie ihm eine, dass ich es trotz der Lautmusik glaube, klatschen zu hören. Woraufhin Jochen samt Autoschlüssel davonrauscht. Ich habe keine Ahnung, warum und worüber die zwei sich dauernd streiten. Eigentlich passen sie in ihrem Fleck mal ganz prima zusammen, wobei mir Jessicas Temperamentsausbruch gerade ausgesprochen gut gefallen hat. Der war regelrecht sexy. Ohrfeigen kann sie in jedem Fall besser als tanzen. Wenn ich Jessica auf der Tanzfläche sehe, dann fällt mir ein hübsches Lied von Jan Delay ein, in dem es heißt, sie ist so wunderschön, da ist nur ein Problem, sie kann nicht tanzen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mal, wie Jessicas Stimme klingt. Hier versteht man ja kaum sein eigenes Wort und wenn ich ausnahmsweise mal nicht mit dem Rad herfahre und die beiden mich abholen, dann schmollt Jessica immer schon wortlos mit vor der Brust verschränkten Armen auf dem Rücksitz. Im Moment schmollt sie ganz und gar nicht. Sie lächelt sogar, weil ich ihr mit rudernden Armen zu verstehen gebe, dass ich sie nachher mitzunehmen gedenke und zwar auf der Mittelstange meines Fahrrades. Zweideutige Handbewegungen lassen sich in diesem Zusammenhang leider nicht vermeiden. Trotzdem zeigt Jessica mit dem Daumen über ihre Schulter eine Aufforderung, ihr in leisere Gefilde zu folgen. Ich zögere einen Moment, weil der DJ gerade unverhofft einen Musenkurs abbekommen hat, einen richtig fetten Schmatzer sogar, denn er spielt These Damn Blue Collar Tweakers von Primus. Weil mich diese Nummer in meiner derzeitigen Verfassung aber zweifellos geradewegs unter das Sauerstoffzelt befördern würde, dackle ich hinter Jessica her. Sie lotst mich indes nicht an die frische Luft, sondern das finstere Bermuda-Dreieck zwischen Theke, Ausgang und Kifferecke. Dort brüllen wir uns 5 Minuten lang an, bis wir uns einig sind, dass es hier auch ganz schön laut ist. Dann schreit nur noch Jessica, und zwar, soweit ich es verstehen kann, ein prächtiges Jochen-Bashing direkt in mein hinabgeneigtes Ohr. Ich nicke verständnisvoll. Nicht, weil ich tatsächlich Verständnis habe, sondern weil mich die zufälligen Berührungen korrumpieren, die sich in dieser akustischen Notwehrsituation zwangsläufig ergeben. Wie, bitteschön, soll ich das Banner der männlichen Solidarität hochhalten, wenn Jessicas charmanter Busen wiederholt meinen Oberarm streift, während sie mich auf Zehenspitzen stehend indoktriniert? Logisch, dass da binnen kurzem die Grenze zwischen zufälliger und absichtlicher Berührung verschwimmt. Keine Ahnung, warum meine Hand auf einmal auf ihrer Schulter liegt, dann auf ihrem Rücken, ziemlich weit unten, komischerweise sogar unter dem Saum ihres T-Shirts, wo es aber gar keine nackten Wirbel zu ertasten gibt, auch keine Dessous-Ausläufer, sondern irgendwas anderes, Merkwürdiges, Kunststoffliches, ein ABC-Wärmepflaster. Egal. Jessicas Anti-Jochen-Tirade ist versiegt, und als ich den Kopf zur Seite drehe, ist plötzlich nicht mehr mein Ohr an ihrem Mund, sondern mein... Ich überlege kurz und krampfhaft. Soll ich wirklich die Freunde Kumpels Jochen küssen? Jenes Jochen, der im Sommer 83 meinen Mofa so frisiert hat, dass es bergab 41 Sachen machte? Ja. Ich soll sie küssen, entscheide ich, denn wer weiß, ob ich sonst überhaupt nochmal in den Genuss eines götterfunkenschlagenden ersten Kusses komme, der umso vieles aufregender ist als all die akrobatisch-ekstatischen Turnübungen, die später folgen. Oder eben auch nicht. Außerdem sind Jessicas leicht geöffnete Lippen inzwischen ausweglos nah an meinen, so nah, dass die Atemluft zwischen uns zu flirren beginnt. Nur noch wenige Millimeter, dann werden unsere Zungen sehr intensiv und sehr facettenreich miteinander kommunizieren. Denkste. Unvermittelt stößt Jessica einen grellen Schrei aus und stürzt davon. Reflexartig frage ich mich, was ich wohl falsch gemacht habe. Dann aber erkenne ich das einschwellende Keyboard und verstehe die Zeile »For the first time in history, it's gonna start raining men«. Jetzt ist die Welt doch ein bisschen aus den Fugen. Jessica ist weg. Möglicherweise wird ihr in den nächsten 3 Minuten ein herabregnender Kerl das Genick brechen. Die Symbiose aus Glatzkopf und aparter Blonder schwebt ineinandergewunden und mit hohem Risiko eines orthopädischen Totalschadens im Falle des Stolperns an mir vorbei Richtung Ausgang. Und der Typ mit dem Motorhead-Aufnäher auf der Jeansweste muss tatsächlich sein Bier und seinen Tisch im Stich gelassen haben, denn er klopft mir auf seinem Weg zum Klo aufmunternd auf die Schulter. Der Abend ist gelaufen. Ich beschließe, mich aufs Rad zu schwingen, bevor Jessica zurückkommt und mir das unvermeidliche »Ist besser, so glaub's mir« ins Ohr brüllt. Eine kalte Dusche später würde ich ihr sowieso nicht mehr widersprechen. Denn was wäre ich anderes für sie als ein Trostpflaster? Und dafür bin ich mir zu schade. Ein Trostpflaster, das ist die Platin-Version der Arschkarte Deluxe. Also nichts wie weg hier. Doch als ich nach einiger Wühlerei meinen Fahrradschlüssel zu fassen kriege, da werde ich hellhörig. Diesen behäbigen Reggae-Groove kenne ich. No woman, no cry. War mir nie willkommen als gerade jetzt. Ich stopfe den Fahrradschlüssel zurück in die Hosentasche, mache kehrt und gehe nochmal richtig tanzen.